Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Die FPÖ war in Österreich nicht zum ersten Mal an einer Regierung beteiligt und sie könnte es demnächst wieder sein. Die Historikerin Margit Reiter beschreibt die Kontinuitäten, die NSler direkt in die FPÖ führten. Das aktuelle Buch des Arabisten Gilles Kepel lässt die Krisen in Nordafrika und im Nahen Osten verstehen. Wir stellen es ebenso vor wie das neueste Buch des Historikers Heinrich August Winkler über sein Leib- und Magenthema, den Westen. Und die neue Veröffentlichung des Gemeinwohlökonomieaktivisten Christian Felber. Am kommenden Sonntag wird in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt. Schon zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren. Die Affäre um das Ibiza-Video des vor kurzem noch Vizekanzlers Strache hatte der Koalition von ÖVP und FPÖ, also Konservativer Volkspartei und Freiheitlichen, ein Ende gesetzt. Die Umfragen versprechen allerdings nicht viel Neues nach dem Urnengang. Demnach liegt Ex-Kanzler Kurz mit seiner Volkspartei weit vorne. SPÖ und FPÖ kämpfen um Platz 2. Das heißt, die FPÖ könnte wieder auf eine Regierungsbeteiligung hoffen. Die österreichische Historikerin Margit Reiter beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Nachwirkungen des Nationalsozialismus in ihrem Land. In ihrem aktuellen Buch »Die Ehemaligen«, der Nationalsozialismus und die Anfänge der FPÖ, zeichnet die Historikerin Kontinuitäten von 1945 bis heute nach. Meine Kollegin Angela Gutzeit stellt das Buch vor.
In Österreich hat man sich sehr lange schwer getan mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und seines Fortwirkens über 1945 hinaus. Und erst jetzt, muss man sagen, konnte mit Margit Reiters Buch »Die Ehemaligen« eine Forschungslücke geschlossen werden, die solide wissenschaftliche Erkenntnisse bietet zur Sammlung alter und neuer Nazis nach Kriegsende, zunächst im Verband der Unabhängigen, kurz VDU, und dann in der FPÖ. Anders als man es vom Titel her vermuten würde, hat die Historikerin damit eine Studie von hoher Aktualität vorgelegt. Nicht nur wegen der bevorstehenden Nationalratswahl in Österreich, die durchaus eine Neuauflage der sogenannten schwarz-blauen Regierung von ÖVP und FPÖ ermöglichen könnte. Ibiza-Skandal hin oder her. Margit Reiters sorgfältige Recherchen belegen, und das ist der eigentliche Gewinn bei der Lektüre dieses Buches, dass der Rechtsextremismus und die Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich nicht als ein möglicherweise vorübergehendes Phänomen im Aufwind des europaweit grassierenden Populismus zu betrachten ist. Der Rechtsextremismus in Österreich hat vielmehr seit dem Austrofaschismus der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts eine feste Basis in der Bevölkerung und eine fast bruchlose ideologische und zum Teil auch personelle Kontinuität. Der Begriff »die Ehemaligen«, der dem Buch von Margit Reiter den Titel gab, galt in Österreich im Kreis der Nationalsozialisten als eine Art ehrenvolle Auszeichnung.
Ein Teil von ihnen passte sich der neuen politischen Situation an und schloss sich den Großparteien ÖVP und SPÖ an. Die besonders Gesinnungstreuen unter ihnen grenzten sich jedoch von diesen vermeintlichen Opportunisten strikt ab und formierten sich zunächst im VDU und später in der FPÖ. Diese ehemaligen Nationalsozialisten, die auch nach 1945 ihren Überzeugungen mehr oder weniger treu geblieben sind, werden in Österreich allgemein als die Ehemaligen bezeichnet. Sie bewegten sich in einem gemeinsamen sozialen und politischen Milieu, das trotz aller Heterogenität über Jahre und Jahrzehnte und Generationen hinweg eine unverbrüchliche Erfahrungs-, Gesinnungs- und Erinnerungsgemeinschaft darstellte. Der VDU und im noch größeren Ausmaß die FPÖ fungierten als die parteipolitischen Repräsentanten dieses ehemaligen Milieus.
Der Verband der Unabhängigen wurde 1949 von Herbert Alois Kraus und Viktor Reimann gegründet, diente als Sammel- und Auffangbecken für Nazis, die wieder aktiv werden wollten, und war sofort nach ihrem Gründungsjahr auch wieder im Parlament vertreten. Ihre Aufgabe sah die Partei in der Aufrechterhaltung der sogenannten deutsch-nationalen Wertegemeinschaft und der Rehabilitierung von ehemaligen NS-Funktionsträgern bis zu Kriegsverbrechern. Es ist atemberaubend zu lesen, wie schnell ihnen gerade Letzteres gelang. Und zwar mit Hilfe von Kirchenvertretern und den beiden Großparteien ÖVP und SPÖ. Die sogenannte Entnazifizierung war nach wenigen Jahren abgeschlossen. Die Kontrollinstanz der Alliierten entfiel Mitte der 50er Jahre. Auch Schwerstbelastete wurden aus den Lagern entlassen. Der damalige sozialdemokratische Bundespräsident Theodor Körner begnadigte neben anderen sogar den blutrünstigen Gestapo-Mann Johann Sanitzer. 1955 saßen nur noch 12 Personen in Strafanstalten ein, schreibt Margit Reiter. Und bis auf ein paar tatsächlich vollstreckte Todesurteile gelang den meisten Altnazis die Rückkehr in Berufe und auf Posten bei vollen Bezügen.
Die anfängliche klare Distanzierung der Parteien vom Nationalsozialismus schwächte sich jedoch bald ab, und bereits in den ersten Nachkriegsjahren setzte ein Wettlauf um die künftigen Wählerstimmen der ehemaligen Nationalsozialisten ein. Bereits in den ersten Nachkriegsjahren fanden viele frühere Nationalsozialisten in der ÖVP und in der SPÖ ihre politische Heimat.
Am erfolgreichsten waren bei dieser Wählerrekrutierung allerdings der VDU und die 1955 von Anton Reintaller gegründete Freiheitliche Partei Österreichs. An die Archive dieser beiden Parteien kam die Historikerin, wie sie schreibt, nicht dran. So sichtete sie Redebeiträge von Protagonisten, Mitteilungsblätter nationaler Vereine, Publikationen aus dem Umfeld der Parteien. Aber es gab auch Glücksfunde, wie unter anderem den des noch unbearbeiteten Nachlasses von Altnazi Anton Reintaller. Reintaller konnte eine lückenlose Karriere vorweisen, vom NS-Minister bis zum ersten Obmann der FPÖ. Er verkörpert damit einen spezifisch österreichischen Tätertypus, wie Reiter schreibt, der hier erstmals eingehend vorgestellt wird. Das gehört zu den großen Stärken dieser Studie, die genaue Nachzeichnung von Lebensläufen sowie von Diskrepanzen zwischen öffentlicher und nicht öffentlicher Rede. Sie offenbaren, dass die FPÖ immer schon keinerlei Hemmung zeigte, auch Protagonisten aus dem extrem rechten Spektrum zu integrieren, und dass der Antisemitismus nach wie vor zum fixen Argumentationspotenzial dieser Partei gehört. Auch wenn ihr Obmann Jörg Haider die Partei zu modernisieren, das heißt den veränderten politischen Diskursen und Feindbildern anzupassen wusste.
Sie entwickelte sich im Laufe der 1990er Jahre von einer kleinen deutschnationalen Kernpartei zu einer zunehmend erfolgreichen rechtspopulistischen und österreichisch-patriotischen Partei. Der Nachfolger Haiders, Heinz Christian Strache, der in seiner Jugend in der Neonazi-Szene aktiv war, setzte diesen Kurs fort.
Heutige Verbindungen dieser Partei zu deutschnationalen Burschenschaftlern wie zur identitären Bewegung sind nachgewiesen. Islamfeindliche, aber eben auch nach wie vor aggressive antisemitische Attacken sind nachlesbar. In der FPÖ-nahen Zeitschrift Aula beispielsweise wurden sogar noch im Jahr 2015 die befreiten jüdischen Häftlinge des KZ Mauthausen als Landplage und Kriminelle diffamiert, wie Reiter schreibt. Eine bis heute wirksame Strategie, den Holocaust zu verharmlosen. Die 2018 eingestellte FPÖ-nahe Publikation hat vor wenigen Monaten, wie Margit Reiter noch nicht verzeichnen konnte, eine Nachfolgerin gefunden. Freilich, Magazin für Selbstdenker, so der Titel. Das Selbstdenken täte angesichts dieses Buches auch den beiden Großparteien gut, um endlich zu erkennen, mit wem sie da seit der Nachkriegszeit bis heute immer wieder gemeinsame Sache machen.
Mahnt Angela Gutzeit nach der Lektüre von Margit Reiters Buch »Die Ehemaligen – Der Nationalsozialismus und die Anfänge der FPÖ«. Im Wallstein Verlag erschienen. Die 392 Seiten kosten 28 Euro. Wir bleiben in Österreich. Dass das Internet es Radikalen jeglicher Couleur ermöglicht, Jünger für ihre Ideen zu rekrutieren, ist weithin bekannt. Dass sich die Methoden dabei ähneln, ist auch nichts wirklich Neues. Wie viel auch noch so gegensätzliche extremistische Gruppierungen tatsächlich gemeinsam haben können, das hat die österreichische Wissenschaftlerin Julia Ebner nun herausgearbeitet. Die risikofreudige Forscherin hat sich undercover in ein Dutzend solcher Gruppen eingeschleust und deren Strategien erkundet. Resultat: das Buch Radikalisierungsmaschinen, das gerade erschienen ist. Günther Keindelsdorfer hat es gelesen.
Es ist keine schöne Welt, in die uns Julia Ebner da entführt. Wir bekommen es mit Hate-Speakerinnen und rassistischen Hackern, mit Neonazis, Reichsbürgern und dschihadistischen Infokriegern zu tun, mit Verschwörungstheoretikern, islamistischen Netzdemagogen und militanten Männerrechtlern. Julia Ebner hat unter 5 verschiedenen Identitäten Zugang zu einem Dutzend extremistischer Gruppierungen gesucht, online wie offline. Von den rechtsextremen Identitären bis hin zu einer streng geheimen Hackertruppe des IS. Im Wesentlichen, so Ebner, verfolgen all diese Gruppierungen im Netz 3 Ziele.
Einerseits geht es den Extremisten darum, Sympathisanten zu radikalisieren, zu rekrutieren. Es geht ihnen aber auch darum, die Gegner einzuschüchtern. Also zum Beispiel Politiker, aber auch Aktivisten, auch Journalisten, immer mehr auch Forscher geraten ins Visier von Extremisten. Und dann die 3. Dimension ist die Manipulation von uns allen eigentlich. Also, dass sie es schaffen, eben zum Beispiel sowas wie im Vorfeld von Wahlen wirklich den Diskurs, den Online-Diskurs so sehr in eine Richtung zu drehen, dass sie teilweise auch hier einen großen Einfluss auf die öffentliche Debatte ausüben können.
Nun ist es natürlich so, dass zwischen einem rassistischen Trump-Bewunderer aus Tennessee und einem Dschihadisten aus Gaza-Stadt, zwischen einem militanten Männerrechtler aus Innsbruck und einem IS-Sympathisanten aus Berlin-Neukölln enorme ideologische Unterschiede bestehen. Diese Unterschiede sind allerdings rein inhaltlicher Natur, betont Julia Ebner. Auf struktureller Ebene gäbe es frappierende Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Gruppen. Julia Ebner schreibt dazu in ihrem Buch:
Oberflächlich betrachtet haben die Gruppierungen, denen ich mich angeschlossen habe, nur wenig gemeinsam. Aber ihre interne Funktionsweise ist doch sehr ähnlich. Ihre Anführer generieren geschützte soziale Blasen, in denen sie zu antisozialem Verhalten im Rest der Welt aufrufen. Und ihre Mitglieder verbreiten rund um den Globus antiglobalistische Ideologien und nutzen hochmoderne Technik, um ihre antimodernen Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.
Technikbegeisterte Rückwärtsgewandtheit. Diese Haltung eint die Netzextremisten aller Couleur. Julia Ebner betont, und das ist die zentrale These ihres Buchs, dass wir heute eine toxische Mischung aus ideologischer Vergangenheitssehnsucht und technologischem Futurismus erleben. Eine hochexplosive Mischung. Besonderes Augenmerk schenkt Ebner der identitären Bewegung, die, von Frankreich und Österreich ausgehend, so etwas wie eine faschistische Hipster-Internationale entwickeln will. Die Identitären bieten nicht nur Dating-Apps für nationalistische Aktivistinnen und Aktivisten an, eine Art Tinder für Rechtsextreme. Mit spektakulären Aktionen im öffentlichen Raum rekrutieren sie auch Anhänger. Ihr Ziel? Ein ethnisch reines Europa. Ohne Muslime. Die Identitären, fasst Julia Ebner zusammen, betreiben in Reinkultur, was die neue Rechte Metapolitik nennt.
Das ist genau auch ihr Ziel. Sie wollen sozusagen das Fenster des gesellschaftlich Akzeptierten und des Sagbaren nach rechts verschieben und so längerfristig auf die Politik Einfluss üben.
Die Identitären schrecken auch vor Internetmobbing und gezieltem Psychoterror im Netz nicht zurück. Julia Ebner zitiert in ihrem Buch aus dem sogenannten Medien-Guerilla-Handbuch der Identitären Bewegung. Dort empfehlen die Jungfaschisten, die gerne Heidegger und Carl Schmitt zitieren, dass man im Netz bevorzugt junge Frauen fertig machen solle, die sich kritisch über die Identitären äußern. Am besten Frauen, die direkt von der Uni kämen. Die seien klassische Opfer, die es nicht gewöhnt seien, einzustecken.
Und da ziehe jedes Register.
Empfiehlt das Identitären-Handbuch.
Lass nichts aus. Schwacher Punkt ist oftmals die Familie. Hab immer ein Repertoire an Beleidigungen, die du auf den jeweiligen Gegner anpassen kannst.
Wie hoch ist Julia Ebners Einschätzung nach die Schlagkraft der Identitären? Hält sie diese Truppe für realpolitisch bedeutsam oder machen sich die ultrarechten Streetfighter in der öffentlichen Wahrnehmung wichtiger, als sie tatsächlich sind?
Ich würde sie sogar als eine der wahrscheinlich gefährlichsten rechtsextremen Jugendbewegungen in Europa bezeichnen, vor allem auch, weil sie sich wirklich an die Zielgruppe junge Menschen richten und ganz gezielt auch an Universitäten, an Schulen und an öffentlichen Orten, wo sie Jugendliche treffen, darauf spezialisiert haben.
Julia Ebners Buch, eine Cyberspace-Wallraffiade, ist eine zutiefst beunruhigende Lektüre. Dass es oft einsame Menschen sind, die sich im Netz zu Extremisten entwickeln, kontaktarme Menschen mit Selbstwertproblemen häufig, wie Ebner konstatiert, macht die Sache nicht besser. Und dass die großen Plattformen genau diese Menschen lieben, weil sie viele, viele Stunden täglich im Netz verbringen und die Nutzerzahlen und damit die Werbeerlöse in die Höhe treiben, ist auch kein Trost.
Lautet das Resümee von Günther Keindelsdorfer über Radikalisierungsmaschinen, wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren, von Julia Ebner, aus dem Englischen von Kirsten Rieselmann, bei Surkamp verlegt, Umfang 335 Seiten, Preis 18 Euro. Sunniten gegen Schiiten, Islamisten gegen die Ungläubigen in aller Welt. Weiter reicht das Verständnis für die Krisen in der muslimisch geprägten Welt oft nicht. Ölanlagen in Saudi-Arabien werden mutmaßlich vom Iran angegriffen und Teheran streitet das ab. Die Houthi-Rebellen aus dem Jemen dagegen bekannten sich zu dem Anschlag. Saudi-Arabien führt das Militärbündnis an, das gegen die Houthi vorgeht. Eine verworrene Region der Krisen, alle mit Auswirkungen auf den Rest der Welt. Wer die Konflikte genau verstehen will, findet in Gilles Kepels Buch Chaos alle nötigen Informationen. Mein Kollege Jürgen König stellt das Buch vor.
Seit über 40 Jahren recherchiert der Soziologe und Arabist Gilles Kepel in den muslimischen Ländern des Mittelmeerraums, führte Interviews ebenso mit Bauern und Taxifahrern wie mit hochrangigen Politikern und Religionsführern, mit Soldaten und Dschihadisten ebenso wie mit den Opfern terroristischer Gewalt. Sein neues Buch ist eine Art Zusammenfassung all der vorherigen, sein Opus Magnum. Kepel beschreibt darin die gesamte politisch-religiöse, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Nahen Ostens, des Irans und Nordafrikas seit 1973. Im Oktoberkrieg dieses Jahres, gegen Israel geführt von Ägypten und Syrien, mit dem Ziel, die von Israel im Sechstagekrieg von 1967 besetzten Golanhöhen und den Sinai zurückzugewinnen, darin sieht Gilles Kepel den Anfang der Entwicklung zum heutigen Chaos.
Am 16. und 17. Oktober 1973 beschlossen die arabischen Erdölförderländer eine unilaterale Erhöhung der Rohölpreise um 70% und eine monatliche Senkung der Ausfuhren um 5%, die gelten sollten, bis die besetzten Gebiete wieder geräumt und die Rechte der Palästinenser anerkannt würden. Damit war die entscheidende Waffe gefunden. Sie wahrte den arabischen Kriegsführern auf dem Schlachtfeld das Gesicht und sorgte über diese politisch-militärische Episode hinaus für eine Erschütterung der Weltordnung.
Saudi-Arabien und die Golfemirate kamen sehr schnell zu einem nie dagewesenen Reichtum. Aufgrund ihrer neuen geopolitischen Dominanz beanspruchten sie bald auch eine Vorrangstellung innerhalb der islamischen Welt für ihre sunnitische Auslegung des Korans. Mit der iranischen Revolution und dem Auftreten Ayatollah Khomeinis fand sich dazu 1979 die Gegenkraft. Der Iran ist schiitisch geprägt, so wurde der Antagonismus von Sunniten und Schiiten die wichtigste Triebfeder der kommenden Krisen und Kriege. Mit Gewaltakten wie der Fatwa gegen den britischen Schriftsteller Salman Rushdie hob Ayatollah Khomeini, wie Kippel schreibt, die traditionellen Grenzen der muslimischen Weltbeschreibung auf, erklärte er die gesamte Erde zur Domäne des Islam, mit der Scharia als einzig gültiger Rechtsform.
Das Konzept hinter dem Begriff Volk kam im islamistischen Vokabular nicht vor. Die Islamisten bevorzugten den Begriff der Umma, die Gemeinschaft der Gläubigen, der man Kraft seines religiösen Bekenntnisses angehört und in der engagiertes Eintreten für die Scharia als Staatsnorm von Bedeutung ist.
Die zunehmende Islamisierung und Radikalisierung der politischen Ordnung führte bald schon zu kriegerischen Auseinandersetzungen im Namen Allahs, geführt von Sunniten und Schiiten gegeneinander sowie gegen Ungläubige. Die Jahrzehnte des Dschihad unterteilt Gilles Kepel im Sinne Hegelscher Dialektik in drei Phasen.
Der erste Dschihad unserer Zeit wurde in Afghanistan gegen die sowjetischen Besatzer geführt, gegen einen sichtbaren, einen nahen Gegner. Der Kampf wurde gewonnen, aber die Sache des Islam aus Sicht der Dschihadisten nicht wirklich vorangebracht. Also suchte sich die Terrororganisation Al-Qaida einen entfernten Gegner aus, mit dem Höhepunkt der Zerstörung des World Trade Centers in New York 2001. Das war spektakulär, doch im Sinne des sunnitischen Dschihad nicht erfolgreich. Der Aufstand der muslimischen Massen blieb aus. Im Irak stellte nach dem Sieg der Amerikaner die schiitische Bevölkerungsmehrheit die Regierung.
Die dritte Generation der Dschihadisten verbreitete sich über Netzwerke. So kam der Dschihad nach Europa, konnte die Terrororganisation Islamischer Staat große Gebiete im Irak und in Syrien besetzen.
Die dritte Bewegung war dann im Hegelschen Sinn eine Art Aufhebung. Die Negation der Negation. Der sogenannte Islamische Staat kämpfte weder gegen den nahen noch gegen den entfernten Feind, sondern radikalisierte via Internet junge Leute aus den westlichen Vorstädten zum Kampf gegen ihre eigenen Gesellschaften. Man lockte sie auch nach Syrien, nach Libyen, was alles ungleich einfacher war, als etwa das World Trade Center zu attackieren.
Mit der Rückeroberung von Raqqa und Mosul sei die Periode des Islamischen Staats vorerst beendet, meint Gilles Kepel. Der Niedergang des Kalifats habe die messianischen Erwartungen vieler Dschihadisten enttäuscht. Die Lage habe sich, was die Gewalt angehe, etwas beruhigt.
Néanmoins, l'idéologie salafiste de rupture.
Gleichwohl besteht die salafistische Ideologie fort. Und was frappiert ist, dass sich neuerdings ein Teil der extremen Linken ihrer bedient. Sie sieht statt dem Marxismus-Leninismus jetzt im Dschihad eine revolutionäre Bewegung, mit der westlicher Kapitalismus und Imperialismus bekämpft werden kann. Man spricht hier vom Links-Islamismus.
Neben Islamismus und Dschihadismus hinterfragt Gilles Kepel auch die unterschiedlichen Ergebnisse des arabischen Frühlings in Tunesien und Ägypten, die gesellschaftlichen Spannungen im Libanon, im Iran und im Irak. Detailliert zeichnet er die Entwicklung der Kriege in Syrien, im Jemen und in Libyen nach, analysiert den Zerfall staatlicher Ordnungen, beschreibt die Hilflosigkeit des Westens bei der Suche nach Lösungsansätzen.
Für uns Europäer bedeutet diese Situation eine unglaubliche Herausforderung. Die Europäische Union hat ihre Mittelmeerpolitik traditionell im Sinne einer Nachbarschaft funktionierender Staaten verstanden. Doch viele der Staaten südlich und östlich des Mittelmeers sind in Auflösung begriffen. Das heißt, die EU muss jetzt damit anfangen, Beziehungen zu den Gesellschaften dieser Länder aufzubauen, vor allem zu deren Jugend. Das verlangt eine mutige Politik, aber auch ein enormes Verständnis für das, was in der Region passiert. Deshalb habe ich das Buch geschrieben. Den Dialog zu führen ist sehr gut, aber man muss auch wissen, mit wem man es da zu tun hat.
Die schier überbordende Fülle des Stoffes strukturiert Gilles Kepel klar. Die Übersetzung von Enrico Heinemann und Jörn Pinnow ist flüssig und gut verständlich. Und doch setzt das Buch einen strapazierfähigen Leser voraus, der gewillt ist, die muslimischen Glaubensrichtungen im Detail unterscheiden zu lernen und entsprechend die verschlungenen politisch-religiösen Wege der Akteure nachzuvollziehen, mitsamt all der Strömungen, der einzelkämpferischen Milizen, der rivalisierenden muslimischen Bewegungen, Gruppierungen, Organisationen und Parteien. Doch wer sich darauf einlässt, wird reich belohnt. Eine solch kenntnisreiche Darstellung der aktuellen Krisen Nordafrikas und des Nahen Ostens sowie des islamistischen Terrors, seiner Ursachen und seiner Folgen für die Weltpolitik hat es noch nicht gegeben. Geopolitische Karten, Register und Zeittafel machen den Band überdies zu einem Nachschlagewerk, ein grandioses Buch.
Das Urteil von Jürgen König über Chaos, die Krisen in Nordafrika und im Nahen Osten verstehen, verfasst von Gilles Kepel, im Kunstmann Verlag erschienen, 494 Seiten, 28 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Der Abstieg des Westens, Europas Krisen und das Schicksal des Westens, die globalen Krisen und das Versagen des Westens. Die Buchtitel zur Krise des westlichen Politik- und Gesellschaftsmodells überbieten einander in ihren Abstiegsbotschaften. Ja, der Westen steckt in einer Krise. Und ebenfalls ja, die Geschichte der westlichen Welt ist dennoch eine recht erfolgreiche. Und die hat in allen Einzelheiten der Historiker Heinrich August Winkler nachgezeichnet, bekanntermaßen in seiner vierbändigen Geschichte des Westens. Die Bücher erschienen zwischen 2009 und 2015 und erzählen davon, wie der Westen wurde, was und wie er ist. Und wie die Länder des Westens, allen voran Europa und die USA, die Weltgeschichte mitbestimmten. 2017 erschien noch ein fünfter Band mit dem Titel »Zerbricht der Westen«. Jetzt hat Winkler all das zu einem neuen Band auf knapp 1000 Seiten komprimiert und er hat es zugleich bis in den Sommer 2019 fortgeschrieben. »Werte und Mächte« lautet der Titel. Michael Kuhlmann hat das Buch gelesen und er erinnert auch nochmal an jene Bände, auf denen das neue Werk fußt.
Es war nur das jüngste Opus Magnum Heinrich August Winklers, jene 4600 Seiten über die Geschichte des Westens. In der von der Kritik gelobten Reihe zeigte Winkler, wie sich im Zuge der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen Revolution ab 1789 ein politisches und weltanschauliches Großprojekt entwickelte. Aus Volkssouveränität und repräsentativer Demokratie, Menschen- und Bürgerrechten. Nur in der westlichen Welt, so Winkler, sei diese Kombination denkbar gewesen. Den Weg bereiteten die Trennung der weltlichen und geistlichen Macht und der Gedanke von der Würde des einzelnen Menschen und von seinen Rechten. Ideen, die Winkler auf das Christentum zurückführt. Mit Worten aus seinem neuen Buch fährt er fort:
Die westlichen Werte, die in ihrer Summe das normative Projekt des Westens ausmachen, sind ein weltgeschichtlich einzigartiges Ensemble von Errungenschaften. Sie bilden den Maßstab, an dem westliche Demokratien sich messen lassen müssen und können sich deshalb auch als Korrektiv zur politischen Praxis des Westens bewähren.
Als Winkler seine Geschichte des Westens vor 4 Jahren abschloss, ließ er das bereits präsente Thema Populismus noch weitgehend außen vor. Als größte Bedrohung des Westens hatte Winkler 2015 noch die entfesselten Finanzmärkte ausgemacht. 2017, in Zerbricht der Westen, stellte er eine neue Gefahr heraus, den offenen Antiliberalismus, der am westlichen Wertefundament rüttelt. In Werte und Mächte greift er das wieder auf.
Die Länder des transatlantischen Westens sind in der Gefahr, das Bewusstsein für das zu verlieren, was sie im Innersten zusammenhält, besser zusammenhalten könnte und sollte. Die Ideen des späten 18. Jahrhunderts haben ihre weltweite Leuchtkraft dennoch nicht verloren. Ob sie diese behalten werden, ist allerdings nicht gewiss. Es sind nicht die weltpolitischen Widersacher des Westens, von denen die Beantwortung dieser Frage abhängt. Es sind in erster Linie die Staaten und Gesellschaften, die sich zum normativen Projekt des Westens bekennen.
Rückblickend freilich sieht Winkler den hausgemachten Niedergang schon unter Donald Trumps republikanischem Vorgänger einsetzen.
Mit der transatlantischen Entfremdung, die die Vereinigten Staaten unter dem jüngeren Bush teils billigend in Kauf nahmen, teils bewusst betrieben, untergruben sie die eigene Weltgeltung ebenso wie durch die Art, wie sie ihre imperiale Politik finanzierten. Nutzen aus der Auseinanderentwicklung des Westens zogen zwei nicht-westliche Großmächte, Russland und die Volksrepublik China.
Mit Werte und Mächte bringt Winkler die Darstellung jenes Themas, das ihn seit mehr als 10 Jahren beschäftigt, auf den neuesten Stand. Wohl sind die alten Bände damit alles andere als überholt. Denn das meiste aus dem Resümee der Geschichte des Westens von 2015 bleibt aktuell. Überraschenderweise offenbart der neue Band die eine oder andere Schwäche im Lektorat. Das beginnt mit einem Druckfehler bei den Schwankungsbreiten der europäischen Währungsschlange von 1972. Statt 2,75% ist von 22,75% die Rede. Und beim Thema Falklandkrieg wird der argentinische Name des Archipels Malvinen mit Malediven angegeben. Ins Auge springt das Durcheinander bei der Eroberung Polens durch die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg. Die Sowjettruppen überschritten den Fluss Bug nicht schon 1943, sondern erst 1944. Der Warschauer Aufstand von 1944 wird hier um ein Jahr vorverlegt und überdies mit dem Aufstand im jüdischen Ghetto 1943 durcheinandergebracht. Offenkundig haben sich die Fehler beim Kürzen eingeschlichen, denn in der Geschichte des Westens hat Winkler alles korrekt dargestellt. Unter dem Strich immerhin bietet Werte und Mächte eine Art stark erweiterten Plötz auf neuestem Stand. Eine immer noch faktenstrotzende Darstellung, dazu die plausible historische Einordnung von Ereignissen und Trends. Besonders reizvoll, sobald Winkler epochenübergreifend arbeitet. Wenn er etwa eine Parallele zieht zwischen zwei von ihm sogenannten Papstrevolutionen, 1075 und 1978. 1075 hatte Gregor VII. Im Dictatus Papae erklärt, als Papst stehe er über allen Königen und Kaisern. Eine echte Kampfansage an die weltlichen Herrscher. 1978 dann wurde Karol Wojtyla Papst Johannes Paul II., ein Kardinal aus dem damals kommunistischen Polen. Winkler bekundet:
Die zweite Papstrevolution der Geschichte war, innerkirchlich gesehen, eine konservative Revolution. Ihre weltlichen Wirkungen aber waren freiheitlich. Sie trugen, weit über Polen hinaus, entscheidend zur Aushöhlung der kommunistischen Herrschaft und schließlich zu ihrem Zusammenbruch bei.
Den Anspruch, die heutige Krise des Westens zu erklären, löst das Buch ein. Wohl auf eine extrem eingedampfte Art und ohne, dass gegenüber den vorhandenen Bänden wesentliche neue Aspekte ins Spiel kämen. Wer bei Werte und Mächte verharrt, findet zwar einige aktuelle Ergänzungen, er lässt sich aber umgekehrt gerade jene Tiefe der Darstellung entgehen, wie sie nach wie vor die Geschichte des Westens bietet, besonders in ihren ersten zwei Teilen über die Zeit bis 1945. So könnte man das neue Buch vor allem als Appetitanreger verstehen, als Einladung zu jenem Lese- und Erkenntnisvergnügen, wie es die schon vorliegenden Bände bereithalten. Dank Winklers fachlicher Souveränität und seiner gekonnten Stilistik hält einen dieses Vergnügen mühelos bei der Stange, auch über mehrere tausend Seiten hinweg.
Michael Kuhlmann besprach Heinrich August Winkler, Werte und Mächte, eine Geschichte der westlichen Welt. Erschienen bei CH Beck, Umfang 968 Seiten, Preis 38 Euro. Gemeinwohlökonomie. Mit diesem Buch ist der österreichische Wissenschaftsjournalist Christian Felber bekannt geworden. Felber ist Gründer der Gemeinwohlökonomiebewegung aus Salzburg und Aktivist der Antiglobalisierungsorganisation ATTAC. Seinen Ansatz, die Ökonomie menschenfreundlicher, ethischer zu gestalten, setzt er in seinem neuen Buch fort. This is not economy, heißt es. Untertitel: Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Konrad Ley hat es für uns gelesen. Herr Ley, was genau bezweckt der Autor mit diesem Aufruf?
Nun, er bezieht sich auf die Kritik an seinem Buch Gemeinwohlökonomie, das ja doch ein scharfer Angriff auf die herkömmliche Wirtschaftswissenschaften war. Nun, die Wirtschaftswissenschaften ihrerseits wehren sich da und sagen, ja, wir sind doch eine wertfreie Wissenschaft, aber diese Gemeinwohlökonomie Felbers ist doch sehr normativ, sehr wertgebunden. Und darauf antwortet nun Felber und sagt, ja, die herkömmliche Wirtschaftswissenschaften ist doch auch wertgebunden. Da geht es ja auch um Werte, um Effizienz, um Wachstum, um Wettbewerb und so weiter. Wenn also etwa eine Wissenschaft vom effizienten Management knapper finanzieller Ressourcen handelt und dabei der Wert der Effizienz der höchste ist, dann bedeutet es natürlich, billig ist immer besser, eine höhere Finanzrendite ist immer besser. Wenn man aber sozusagen die Zielnorm anders setzt, wenn die Ziele Menschenwürde, Vertrauen, sozialer Zusammenhalt, Klimaschutz heißen würden, dann wäre es unter diesen Gesichtspunkten effizienter, gerecht zu entlohnen, Mitsprache zuzulassen, fossile Rohstoffe durch erneuerbare zu ersetzen. Effizienz wäre dann nicht mehr ein Ziel per se, sondern es fragt sich dann, worauf ist die Effizienz bezogen? Was Felber also möchte, wäre eine Form einer ganzheitlichen Wirtschaftswissenschaften, die sich wieder, wie das früher mal war, mit der Ethik vereint.
Felber schreibt darüber, dass die herkömmlichen Wirtschaftswissenschaften Leerstellen aufweisen bzw. blinde Flecken. Was meint er damit?
Nun, nach Meinung des Autors hat einfach die konventionelle Wirtschaftswissenschaft keinen Begriff von sich selbst, kein historisches Bewusstsein. Sie weiß nicht, woher sie stammt. Und kennzeichnend dafür sieht er an, dass etwa die Bereiche Wirtschaftsgeschichte, Wissenschaftstheorie oder auch Ethik nur am Rande, wenn überhaupt, vorkommen. Seine These lautet also, wesentliche Grundlagen des Wirtschaftens kommen in der Mainstream-Lehre einfach nicht vor.
Gibt es Beispiele dafür im Buch?
Ja, etwa die Wirtschaftsgeschichte. Da gibt es ja nun unterschiedliche Typen des Wirtschaftens. Die Marktwirtschaft, die Planwirtschaft, die Selbstversorgung, Gemeingüter, Geschenkkultur. Und alle diese anderen Richtungen, die werden in den Mainstream-Lehrbüchern gar nicht oder sehr stiefmütterlich behandelt. Entsprechend kritisiert Felber auch, dass die Wirtschaftswissenschaften von ihrer eigenen Disziplin gar nicht richtig eine Definition haben. Was ist ihnen denn eigentlich das Wichtigste? Ist es die Effizienz als solche oder was ist damit eigentlich gemeint? Entsprechend, es geht bei den Wirtschaftswissenschaften immer nur um Güter, die einen Preis haben. Was ist eigentlich mit Dingen, die keinen Preis haben? Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, die Trennung von Ökonomie und Ökologie. Das ist ja einer der gröbsten Sündenfälle der herkömmlichen Wirtschaftswissenschaften. Und es ist wohl heute kaum noch akzeptabel, dass jemand einfach Kosten auf die Umwelt abwälzen will, sprich externalisiert, nach dem Motto, das kostet nichts, das hat keinen Preis. Und kann deshalb folgerichtig in den Wirtschaftswissenschaften gar nicht vorkommen. Und das sind dann schon gravierende Versäumnisse, auf die Felber zu Recht hinweist.
Kommen wir mal zu den Stärken und Schwächen des Buches. Fangen wir mal mit den Schwächen an. Gibt es irgendwelche Argumente, denen Sie so gar nicht folgen können?
Naja, also ich finde, dass der Felber öfters mal ziemlich dünnhäutig ist. Wenn man ordentlich austeilt, und das hat Felber nun, sei es mit dem neuesten Buch gemacht, sei es aber damals auch schon mit dem Buch über Gemeinwohlökonomie, dann muss man auch akzeptieren, dass man im Umkehrschluss kritisiert wird. Also, wenn etwa der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Gabriel Felbermeier, sagt, Felber versteht einfach nichts vom Funktionieren der Märkte. Märkte seien einfach natürliche Ereignisse wie etwa ein Ökosystem. Damit muss Felber sich doch nicht groß auseinandersetzen. Es reicht doch, wenn er sagt, ein Markt ist eine soziale Konstruktion und kein natürliches Ökosystem. Also ich finde das manchmal so ein bisschen dünnhäutig, wie der Felber sich da verhält.
Und wo sind die großen Stärken des Buches?
Nun, gefallen hat mir, dass Felber sich als Wissenschaftsjournalist versteht, dem es um ein Gesamtbild der Wirtschaftswissenschaften geht. Also jetzt nicht nur der enge Mainstream, sondern auch die anderen Ansätze, die Ansätze einer pluralen Wirtschaftswissenschaften. Und da gibt es ja eine ganze Reihe. Es ist etwa zu denken an Harald Welzer, der ja bemerkt hat, die Gemeinwohlbilanz bildet mehr vom Stoffwechsel des Lebens ab als die rein monetäre Dimension des Wirtschaftens. Sie ist da deshalb realistischer. Auf entsprechende Ansätze lässt sich Felber ein. Es ist ja neuerdings von regelrecht einer pluralen Ökonomik die Rede, von einem theoretischen Pluralismus, von Interdisziplinarität. Es gibt auch ein Netzwerk Plurale Ökonomik oder an der Universität Siegen etwa einen Masterstudiengang Plurale Ökonomik. Alle diese Dinge erwähnt Felber und das finde ich sehr positiv.
Für wen würden Sie sagen, ist dieses Buch geeignet? Wem würden Sie das ans Herz legen?
An allererster Stelle denke ich da an Studierende der Wirtschaftswissenschaften. Und zwar, denen würde ich das empfehlen, dass sie es gleich am Anfang des Studiums lesen. Damit sie gleich am Anfang mit den verschiedenen Ansätzen, die es ja in den Wirtschaftswissenschaften gibt, sich konfrontieren können, sich da ein Bild machen können. Für das allgemeine Publikum, nun ja, da fand ich im Grunde die Ausführungen Felbers zur Gemeinwohlökonomie interessanter. Aber insgesamt darf man doch gespannt sein, welche Wege diese alternativen Formen der Wirtschaftswissenschaften, diese plurale Ökonomik in Zukunft weitergehen wird.
Konrad Ley war das über Christian Felbers Buch »This is not Economy«, Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Im Deutike Verlag erschienen, die 303 Seiten sind für 22 Euro zu erstehen. So viel zur politischen Literatur in dieser Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um Sigmaringen, ein Ort, der für die unschöne Seite der deutsch-französischen Beziehungen steht. Mein Name ist Katrin Stövesand, ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.